Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Rücktritt. Patricia Schlesinger, die Intendantin des RBB, geht. Auf zur Documenta. Ein Plädoyer des Direktors der Bremer Kunsthalle Christoph Grunenberg. Und starke Statements. Auftakt des Berliner Festivals Tanz im August. Jetzt also doch. Patricia Schlesinger, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg RBB, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das hat der RBB am Abend mitgeteilt. Die 61-Jährige hatte nach zahlreichen gegen sie erhobenen Vorwürfen hinsichtlich ihrer Amtsführung bereits am Donnerstag den ARD-Vorsitz abgegeben. Nahezu täglich gab es in den vergangenen Wochen neue Vorwürfe, Attacken von der Bild-Zeitung bis zur FAZ. Auch bei uns im Deutschlandradio waren kritische Stimmen zu hören. Zum Rücktritt von Patricia Schlesinger nun ein Kommentar von Steffen Grimberg. Er ist Medienjournalist und Landesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes Berlin-Brandenburg.
Patricia Schlesinger hat heute dem RBB einen großen Dienst erwiesen. Es ist schade, dass es so weit kommen musste. Als Schlesinger 2016 vom Norddeutschen Rundfunk zum RBB wechselte, war das für viele im Sender ein Zeichen des Aufbruchs. Da kam eine Hoffnungsträgerin, eine engagierte Journalistin, die eben nicht lange Jahre als öffentlich-rechtliche Hierarchin verbracht hatte, sondern eine Programmfrau, die viele Redaktionen von innen kannte, die als Auslandskorrespondentin gearbeitet hatte und beim NDR für Politmagazine wie Panorama und spektakuläre Dokus wie den Oscar-prämierten Film über den Whistleblower Edward Snowden zuständig war. Dass diese Journalistin zu Beginn der, nennen wir es mal, kritischen Fragestellungen, die eigene Belegschaft unter Generalverdacht stellte und den RBB-Mitarbeitenden drohte, gegen Lecks im eigenen Haus unerbittlich vorzugehen, hat viele vor den Kopf gestoßen. Dann folgten Wochen des Abwiegelns und Abstreitens, begleitet von einer desaströsen Fehleinschätzung der politischen Stimmung. Dass Schlesinger den Hauptausschuss des Potsdamer Landtags meinte, links liegen lassen zu können, bestärkte einmal mehr all jene im Sender, die sagen, dass ihr Herz nur für Berlin schlage und ihr Brandenburg ziemlich egal sei. Die systematische Prüfung der täglich wachsenden Vorwürfe wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das gilt besonders für das schwierige Feld von komplizierten Compliance-Vorschriften und deren Auslegung. Doch viele Fragen können schon jetzt beantwortet werden und müssen das auch. Mit dem Rücktritt der Intendantin darf dieser Aufklärungswille nicht nachlassen. Bislang steht Patricia Schlesinger ganz allein als Stein des Anstoßes da. Und die in den letzten Tagen bekannt gewordenen Details über Dienstwagen, ihr zusätzlicher Bonus zum eben erst üppig erhöhten Grundgehalt oder die Ausstattung der Intendantinnen-Etage in der RBB-Zentrale sind klar ihre Hypothek. Es sind solche jetzt genüsslich zelebrierten Einzelheiten, die Schlesinger den Vorwurf einer Raffke-Mentalität eingebracht haben und bei den Mitarbeitern des RBB für massiven Frust sorgen. Schließlich lautet die verlässliche Botschaft der Geschäftsleitung Ihnen gegenüber stets, der RBB könne sich nicht mal kleine Sprünge bei Honoraren und Gehältern leisten. Doch Schlesinger regiert den RBB nicht allein. An der Baustelle namens Digitales Medienhaus, das schon jetzt Millionenbeträge kostet, ohne dass auch nur ein Stein bewegt wurde, sind viele Mitglieder der RBB-Geschäftsführung beteiligt. Dem jetzt amtierenden Intendanten Hagen Brandstätter kommt eine Schlüsselrolle bei der Aufklärung der Vorwürfe zu. Das gilt auch für den RBB-Rundfunkrat, der sich morgen zu einer Sondersitzung trifft. Noch weitgehend unklar ist im Übrigen die Rolle von Wolf-Dieter Wolf. Der Chefkontrolleur der Intendantin lässt zwar seit geraumer Zeit sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender des RBB ruhen, doch seine Verstrickungen in viele der Abläufe muss genauso aufgearbeitet werden wie die Vorwürfe gegen Schlesinger selbst. Dass Wolf weiterhin dem Aufsichtsrat der kommerziellen Sendertochter RBB Media vorsteht, ist ein Unding. Denn über die RBB Media laufen viele der infrage stehenden Abläufe. Wolf muss auch dieses Amt zumindest ruhen lassen. Nur so kann den Mitarbeitenden im RBB der Rücken gestärkt und verlorenes Vertrauen zurückgewonnen werden. Wir brauchen die öffentlich-rechtlichen Medien, die nicht wegen Verfehlungen einzelner Akteure an ihrer Spitze in Misskredit gebracht werden dürfen.
Zum Rücktritt der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger war das ein Kommentar von Steffen Grimberg. Das Berliner Festival Tanz im August, es ist das größte Tanzfestival in Deutschland. Diesmal sind bis zum 27. August 22 internationale und Berliner Produktionen zu sehen. Das Festival findet nicht zufällig im August statt, denn dann sind viele internationale Tanztruppen auf Tour. Was sie im Winter und im Frühjahr erarbeitet haben, das zeigen sie denn auf den Sommerfestivals und verdienen dann das Geld, das sie dann für neue Produktionen brauchen. Im vergangenen Jahr gab es wegen der Pandemie nur eine sehr ausgedünnte Fassung. 2020 gab es das Festival sogar nur online. Jetzt also wieder live und in Farbe. Und die diesjährige Ausgabe ist auch die letzte der Kuratorin Virve Suutinen, die seit 2014 künstlerisch Tanz im August verantwortet. Der Auftakt am Freitag begann im Großen Haus der Berliner Festspiele. Elisabeth Nehring hat das alles erlebt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Konnte denn Virve Suutinen ihre letzte Festivalausgabe mit einem ästhetischen Ausrufezeichen eröffnen?
Also auf jeden Fall mit einem Ausrufezeichen, einem ästhetischen Ausrufezeichen, weiß ich nicht so ganz genau. Sie hat auf jeden Fall eine ganz große Produktion nach Berlin geholt, ans Haus der Berliner Festspiele, also auch auf eine große Bühne. Eine Produktion aus Australien. Es ist ja dann doch eher selten, dass australische Ensembles eingeladen werden. Es hat verschiedene Gründe, natürlich die Entfernung, aber auch hat ein bisschen mit der australischen Tanzszene zu tun. Jetzt hat die Company Marugeko, die in Broome und Sydney, also in Westaustralien, ansässig ist, das Tanzstück Jurungu Naganga, im Englischen übersetzt Straight Talk und im Deutschen übersetzt Klartext, mitgebracht. Und Marugeko, das muss man vielleicht mal vorausschicken, ist eine besondere Company. Sie hat zwei künstlerische Leiterinnen, eine Choreografin und Tänzerin und eine Dramaturgin. Und die beiden arbeiten sehr interdisziplinär und haben ein ganz diverses Team für das Ensemble zusammengestellt. Das heißt in diesem Fall, dass das Tänzerinnen mit indigenem Hintergrund sind, aber auch mit verschiedenen Migrationsgeschichten. Und die Company beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Arbeit generell, ich sage es jetzt mal wertfrei, mit der innenpolitischen Situation und Geschichte Australiens, also vor allem dem Verhältnis zwischen indigener und nicht-indigener Bevölkerung. Und in dem Stück, was Sie jetzt eben zur Eröffnung von Tanz im August gezeigt haben, thematisieren Sie die Stellung der First Nations in der australischen Gesellschaft. Zum Beispiel die Tatsache, dass ungleich mehr indigene Menschen in den Gefängnissen des Landes sitzen als Nicht-Indigene. Also auf jeden Fall die Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen, die Menschen mit indigenen Wurzeln immer noch ausgesetzt sind. Thematisiert wird aber auch und verschränkt thematisch die Behandlung von Geflüchteten durch die australischen Behörden. Also dass die ganz oft in Camps landen und diese Themenfelder, die stecken also in diesem Stück drin.
Und das müssen Sie jetzt noch ein bisschen erklären, Frau Nehring. Wie setzt denn diese australische Kompanie jetzt diese Themen auf der Bühne um?
Sehr deutlich, sehr drastisch, mit zum Teil sehr eindeutigen Bildern und Szenen. In einigen Szenen, muss ich sagen, war die Direktheit, wie Folter, wie Haftbedingungen dargestellt werden, aus meiner Sicht so ein bisschen sehr 1:1, wirkte da drin dann fast so ein bisschen altbacken. Aber es gab auch wirklich unglaublich interessante Momente. Auf der Bühne, das muss man sich vorstellen, steht im Hintergrund eine Wand aus Glas, die je nach Lichteinfall eher undurchsichtig und opak oder transparent und durchsichtig ist und manchmal auch so wirkt, als seien das Gefängniszellen. Also ein ganz einfacher Bühnenaufbau, der immer wieder verschiedene Szenerien zulässt. Und es gibt so ganz viel Haftassoziationen. Es gibt auch immer wieder so, wird projiziert auf diese Wand, dass die Kamera von oben die Tänzerinnen auf der Bühne einfängt, als wenn die eben in einer Gefängniszelle sitzen. Und da geht es dann sehr drastisch zu in den Darstellungen. Die Körper krümmen sich, sie wirken gebeutelt und gequält. Es gibt aber auch einen Wechsel zu Ensembleszenen, die sehr stark, sehr gemeinschaftlich sind. Freudvolle Szenen, in denen die Gemeinsamkeit, aber auch der Protest dargestellt und gefeiert wird. Und das Interessante ist die Mischung in der Bewegungssprache. Also es gibt Assoziation an traditionelles Bewegungsmaterial. Ich bin natürlich jetzt keine Kennerin der indigenen Bewegungssprache aus Australien, aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Es gibt Urban Dance, es gibt eine Trans-Performerin, die Elemente des Voguing aufnimmt. Ein Tänzer mit palästinensischem Hintergrund integriert Schritte aus dem Dabke, dem traditionellen palästinensischen Vokabular. Also ich sage mal, die Bewegungssprache ist reich und vielfältig, manchmal dann auch konventionell, aber die Message ist unverkennbar politisch.
Also ein Ausrufezeichen, ein Statement, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine gute kuratorische Entscheidung, mit einer solchen Produktion loszulegen?
Ja, ich fand das schon stark, auf jeden Fall, weil es ist ja auch immer dann eine Entscheidung, dass man etwas anderes nicht zeigt, also so einen künstlerischen Mainstream aus Europa oder aus Nordamerika. Und ich würde sagen, es gibt bei jedem internationalen Festival seit Jahrzehnten schon natürlich immer diese marginalisierten Positionen, würde ich mal sagen, da, wo man sonst nicht so hinguckt. Aber dass das jetzt mal auf der großen Bühne zur Eröffnung und nicht im weiteren Programm so auf so einer Außenspielstätte stattfindet, das fand ich ganz stark und als kuratorische Entscheidung auch gut, weil es im Grunde am zweiten Abend mit derselben Intention gleich weiterging.
Und auf den zweiten Abend kommen wir jetzt zu sprechen. Da gab es von diesem senegalesisch-französischen Choreografen Amala Dianor das Tanzstück Sigui Fin. Und das ist eine westafrikanische Bambara-Sprache, ein Begriff aus dieser Sprache. Und das heißt so viel wie ein magisches Monster. Was ist das für eine Arbeit?
Ich fand, es war ein ganz kluger, wunderbarer Abend mit starkem Tanz. Und gleichzeitig ist das auch sehr hintersinnig. Das hat noch so eine Metaebene. Durch die Sprache wird dann so thematisiert, dass wir als westliches Publikum jetzt auf diese Tänzerinnen aus den afrikanischen Ländern schauen. Also es ist auf jeden Fall auch eine interessante Entstehungsgeschichte. Man muss sich vorstellen, 9 Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen afrikanischen Ländern auf der Bühne. Die haben so konstruktivistische Kostüme in Weiß, Schwarz und Rot an und bilden eine ganz starke Gruppe, in der jede Einzelne auch wirklich individuell bleibt und trotzdem so eine starke Gemeinschaft entsteht. Es herrscht eine große Harmonie aus meiner Sicht. Es gibt traditionelle, aber auch urbane und zeitgenössische Tanzelemente. Und interessant ist, dass diese starke Gemeinschaft entstanden ist im Entstehungsprozess in verschiedenen Ländern Westafrikas, nämlich im Senegal, in Mali und Burkina Faso. Die verschiedenen Gruppen haben mit verschiedenen Choreografinnen gearbeitet. Die haben unterschiedliche Techniken und Herkünfte und haben wegen der Corona-Restriktionen erst ganz am Ende zusammen geprobt, wirklich kurz vor der Premiere. Und das ist etwas, was man diesem Stück überhaupt nicht anmerkt. Man denkt, dass die wirklich ganz lange eine eingeschworene Truppe sind. Und das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Und dann eben, wie gesagt, mit dieser Metaebene, wo wir angesprochen werden und nochmal der Blick auf uns geworfen wird als europäisches Publikum und nochmal diese Problematik thematisiert wird, ohne dass sie so ausgespielt wird, super.
Also ein starker Auftakt zu Tanz im August in Berlin. Beim Blick auf das kommende Programm, Frau Nehring, wird das so vielseitig, so anregend weitergehen?
Also aus meiner Sicht ist es eine sehr vielversprechende Ausgabe. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich durch die beiden Pandemiejahre jetzt auch sehr entwöhnt, aber mir kommt das Programm dieses Jahr sehr reich vor und ich bin auf viele Sachen sehr neugierig. Es gibt einerseits so eine ganze Reihe an Tanzproduktionen, wo das politische Interesse der Choreografinnen sich stark artikuliert. Bruno Beltrão kommt aus Brasilien mit einem starken Statement über die brasilianischen Verhältnisse. Martha Hincapie-Cherry macht ein Stück zu den Umweltzerstörungen im Amazonasgebiet. Robin Orlin, die ja jetzt in Berlin lebt schon lange, aber aus Südafrika kommt, geht nochmal in die eigenen Kindheitserfahrungen während der Apartheid zurück. Und dann gibt es gleichzeitig auch eine ganze Reihe von Arbeiten, die so mit der Form der Performance spielen, so Faye Driscoll zum Beispiel. Und es gibt wieder eine Retrospektive, das hat Virve Soutine hier eingeführt. Dieses Mal kann man die Choreografin Christina Caprioli kennenlernen. Das ist auch jemand, der hier nicht sehr bekannt war bisher. Also es ist auf jeden Fall etwas, worauf man neugierig sein kann.
Tanz im August. Deutschlands größtes Tanzfestival dauert bis 28. August. Elisabeth Nehring hat uns von den ersten Produktionen berichtet. Halbzeit bei der Documenta. 50 Tage sind vorbei, 50 Tage dauert sie noch. Und diese Zeit sollte jeder Kunstinteressierte nutzen, die Ausstellung zu sehen. Das hat heute Christoph Grunenberg, der Direktor der Kunsthalle Bremen, im Weserkurier am Sonntag empfohlen. Sein Appell: auf zur Documenta. Warum er diese Empfehlung ausspricht, das wird er uns nun sagen. Herr Grunenberg, guten Abend.
Guten Abend.
In Ihrem Text loben Sie ausdrücklich die Documenta. So schreiben Sie zum Beispiel, die Documenta propagiere ein radikales Vertrauen in die Macht der Kunst, Missstände durch kollektive Aktion aufzuzeigen und die Welt zum Besseren zu verändern. Kann man denn diese Erfahrung nur machen, wenn man sich direkt vor Ort mit den Werken auseinandersetzt?
Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man dorthin fährt, diese Werke erfährt, sich Zeit nimmt und natürlich nicht nur die Werke, sondern die Stadt, die Ausstellungsorte, die urbane Struktur erfährt. Und dann kann man, glaube ich, wirklich das volle Documenta-Gefühl und auch diese Vielfältigkeit der Ausstellung erst wirklich voll wahrnehmen.
Und diese Vielfältigkeit, die ist in der Berichterstattung ein bisschen zu kurz gekommen?
Naja, wir lesen ja fast jeden Tag über die Documenta und es handelt sich ja im Endeffekt um ein Thema, um die antisemitischen Skandale, um Personaldiskussionen, Organisationsstrukturen, wie geht man damit um? Das ist ein wichtiges Thema, das muss behandelt werden, aber die Ausstellung ist leider total in den Hintergrund geraten. Und leider werden ja Ausstellungen oder kulturelle Ereignisse heute oft mit den Ohren wahrgenommen. Man geht nicht hin, man schaut nicht selber. Und hier hat man eben doch die einmalige Gelegenheit, mit etwas Aufwand sich für 2 oder 3 Tage nach Kassel zu begeben und die Ausstellung direkt zu erfahren.
Also unbedingt ein Plädoyer für eine unmittelbare ästhetische Erfahrung.
Ja, und an einem demokratischen Prozess teilnehmen und an einer Diskussion informiert teilnehmen. Darum geht es mir, dass man, wenn man wirklich mitreden will, und in diesem Fall können wir es tatsächlich direkt erfahren, können uns eine eigene Meinung bilden, da sollten wir die Gelegenheit wahrnehmen und tatsächlich aktiv an diesem Prozess teilnehmen.
Also wenn ich den Prozess beschreibe, erstmal kennenlernen, dann neue Perspektiven lernen, sich dabei vielleicht auch helfen lassen durch Führung, um sich dann selbst ein Urteil bilden zu können. Ist das so der Weg?
Ja, und ich gebe ja selber zu, das ist nicht einfach. Die Ausstellung ist anstrengend, sie ist ungewöhnlich, sie liefert uns keine einfache Kost. Wir brauchen viel Zeit und auch viele der Werke sind nicht Werke, wie wir sie kennen oder erwarten. Es sind keine Gemälde an der Wand. Es sind natürlich auch Installationen. Es sind endlose Dokumentationen. Viel Zeit für Videos braucht man. Aber es lohnt sich eben doch. Und es sind tolle Erfahrungen zu machen. Und die sollte man eben auch persönlich wirklich machen in Kassel.
Sie haben diesen einen Aspekt eben auch schon angedeutet, einen großen Erfolg, so schreiben Sie, gelingt der Ausstellung mit der Durchdringung der urbanen Strukturen abseits der üblichen Ausstellungsorte. Also auch das ein Lob, eine Qualität dieser Ausstellung. Welche neuen Erfahrungen werden denn dadurch möglich?
Man lernt eine Stadt wie Kassel ganz anders kennen. Wir kennen natürlich das Fridericianum, wir kennen die Dokumentahalle, wir kennen die Innenstadt. Aber hier geht es wirklich nach Bettenhausen und anderen Vororten. Es geht in Industrieruinen wie das Hübner-Areal, in die Hafenstraße. Und da wird man natürlich einmal ganz bewusst den Strukturwandel, der eine Stadt wie Kassel, aber natürlich viele andere europäische Orte durchmachen, die Verbindung zu einer globalen Wirtschaft und politischen Netzwerken. Und die kann man da vor Ort wirklich ganz hautnah erfahren. Und da sind auch spektakuläre Installationen wie im Hallenbad Ost zu sehen. Und das lohnt sich auch wirklich auf jeden Fall, da aus dem Zentrum in die Peripherie zu gehen.
Wenn ich das richtig sehe, Herr Grunberg, sind Sie der erste Museumsmacher, der ein solches Plädoyer verfasst. War das mal fällig?
Ich glaube schon, weil so viel negative Sachen über die Documenta gesagt wurden. Und die Documenta als Institution ist wichtig, als ein kultureller Leuchtturm in Deutschland. Aber wie gesagt, auch immer die Erinnerung, dass wir hier unsere eigene Meinung formen können, dass wir intensive ästhetische Erlebnisse erfahren können. Und die Documenta muss gesehen werden. Es sollen möglichst viele Menschen hinfahren. Und das war mir wichtig zu sagen.
In Ihrem Plädoyer steckt ja auch so ein bisschen indirekt zumindest Kritik drin. Also Sie haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass natürlich diese Vorwürfe aufgearbeitet werden müssen. Aber wer hat denn da vielleicht auch ein bisschen übertrieben? Waren das die Medien, die da zu einseitig oder zu fokussiert berichtet haben?
Es ist ein schwieriges Thema. Man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Kommunikationsstrategie der Documenta war natürlich auch nicht ideal, das muss man einfach zugeben, da sind zu viele Sachen falsch gegangen. Man hat sich vor die Künstler bzw. das Künstlerkollektiv gestellt, das ist richtig auch so, aber man hat auch keine klaren Aussagen gegen diese Darstellung gemacht. Da ist viel falsch gelaufen, aber gleichzeitig sollte man nicht eine Ausstellung, die ja so vielfältig ist, mit Hunderten von oder Tausenden von Künstlern sogar an vielen Orten, die sollte man nicht prinzipiell in Frage stellen. Und was mich schockiert hat, war auch die Forderung, die Documenta zu schließen. Und ich glaube, das wäre eine Katastrophe für die Künstler, für die Kunst und auch für die Stadt.
Die Forderung war, die Documenta vorübergehend zu schließen. Aber so eine vorübergehende Schließung, das funktioniert natürlich nicht.
Nein, man musste sich natürlich auseinandersetzen mit diesen Anschuldigungen. Man hat ja auch darauf reagiert, aber es ist ein Riesenunternehmen, eine sehr komplexe, vielfältige Ausstellung, und die sollte man eben auch wahrnehmen und sollte dem auch eine Gelegenheit geben, die Kunstwerke zu erfahren und dass sich diese Wirkung auch für diese vielen Besucher, die nach Kassel reisen, wirklich entfaltet.
Christoph Grunberg, der Direktor der Kunsthalle Bremen, und sein Appell auf zur Documenta. Herr Grunberg, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Museum Honeyman and Gardens in London hat mit Nigeria eine Vereinbarung über die Rückgabe zahlreicher Benin-Bronzen erzielt. Die 72 Kunstgegenstände wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Benin geplündert, wie das Museum mitteilte. Man habe sich geeinigt, nachdem die nigerianische Nationalkommission für Museen und Denkmäler formell um die Rückgabe gebeten habe. Die Kuratoriumsvorsitzende Eve Solomon teilte mit, es sei klar bewiesen, dass diese Objekte mit Gewalt erworben wurden. Deshalb sei es moralisch und angemessen, die Kunstgegenstände an Nigeria zu übergeben. Die Honeyman-Sammlung ist ein kleiner Teil der 3.000 bis 5.000 Kunstgegenstände, die nach einem Angriff britischer Truppen auf das Königreich Benin 1897 geplündert wurden. Das British Museum hat mehr als 900 Objekte aus Benin und das Nationalmuseum Schottlands weitere 74. Viele Artefakte wurden zudem als Beutekunst nach Europa und in die USA verkauft. Ein computergestütztes Forschungsprojekt der israelischen Antikenbehörde soll neue Einsichten in die Zerstörung des Zweiten Tempels bringen. Unter anderem zeige sich erstmals, an welchen Stellen die römische Armee wahrscheinlich in die Stadt eingedrungen sei, teilte die Behörde mit. Der Archäologe Kvir Arbif erfasste und kategorisierte die bei Ausgrabungen gefundene römische Militärausrüstung, darunter hunderte Stücke unterschiedlicher Munition für römische Wurfmaschinen, sogenannte Ballisten. Die Forschungen zeigten, dass einige im Westen der Stadt, nahe der heutigen Fußgängerzone, gestanden hätten, hieß es weiter. Die Eroberung Jerusalems durch römische Truppen im Jahr 70 nach Christus und die intensiven Kämpfe führten zur Zerstörung des Zweiten Tempels. Das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken ist zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter feierten bei der nunmehr 31. Auflage über 83.000 Fans. Zufrieden äußerte sich auch die Polizei. Das Festival sei angesichts der hohen Besucherzahl insgesamt sehr ruhig und friedlich verlaufen. Laura Albus.
60% weniger Einsätze als während des vergangenen Wacken Open Airs 2019 meldete die Polizei und vermutet die große Freude, endlich wieder gemeinsam feiern zu können, als Grund für dieses friedliche Festival. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Zwangspause hat sich die Pandemie aber auch auf das diesjährige Festival ausgewirkt. Einige Bands mussten wegen Personalknappheit und Terminkollisionen absagen, wie beispielsweise Rammstein-Frontmann Till Lindemann und Limp Bizkit.
Das Filmfestival von Locarno gehört zu den ältesten Festivals in Europa. In diesem Jahr feiert es sein 75-jähriges Bestehen. Wenn man sich den Festivalkalender anschaut, dann ist das Timing, die Terminierung des Festivals schon etwas heikel. Denn im Mai finden die Filmfestspiele in Cannes statt und Anfang September die in Venedig. Welche Filme, welche großen Namen bleiben denn da noch übrig für das Festival am Lago Maggiore? Deshalb hat man dort aus der Not eine Tugend gemacht. Locarno geht mit seinem Wettbewerb auf Entdeckungsreise. Anke Lewicke erlebt in diesen Tagen diese Expedition in neue filmische Gefilde und sie kann uns jetzt sagen, ob es wirklich etwas zu entdecken gibt. Sie ist aus Locarno zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Am Mittwoch wurde das Filmfestival in Locarno eröffnet. Wohin führt denn die Reise? Wie schätzen Sie den bisherigen Wettbewerb ein?
Naja, also anders als in Berlin, Cannes oder Venedig sind die Regisseure hier ja nicht so einem großen Erwartungsdruck ausgesetzt. Also man fährt hier ja hin, will gar nicht den perfekten Film sehen, sondern öffnet eher den Blick für filmische Experimente, für Überraschungen. Und in Locarno lassen sich jedes Jahr, so auch in diesem Jahr, 4, 5 Filme entdecken, die so vielleicht zeigen, wo die Reise des Kinos in Richtung Zukunft gehen könnte. Und der Festivalleiter hier in Locarno, Gianno Nazzaro, meint, eine Umbruchszeit festzumachen. Keiner weiß zur Zeit mehr, ja, was interessiert die Leute, was lockt die Leute noch ins Kino. Und deshalb können die Filmemacher mehr experimentieren und dafür kriegen sie auch die nötige Förderung.
Denn Filmemacher erlauben sich mit ihren Projekten zu beschäftigen, ohne sehr große Rücksichten auf die kommerzielle Elemente zu achten. Und in dem Sinne ist es auch fast normal, dass sich die Formen überqueren und auch mehr hybride Formen zum Leben kommen. Ich finde, das ist etwas, das sehr interessant ist.
sagt der Leiter des Filmfestivals in Locarno, Giorna Nazaro. Wie müssen wir uns denn diese Kreuzung, diese hybriden Formen vorstellen, von denen der Leiter spricht?
Also nehmen wir zum Beispiel den indischen Film Declaration. Der kombiniert neorealistische Erzählelemente mit dem Genre des Industriespionage-Thrillers. Schauplatz ist eine Fabrik für Latex-Handschuhe. Man sitzt mit am Fließband, man kriegt die harten Arbeitsbedingungen mit, auch wie die Arbeiter und Arbeiterinnen zu Hause leben. Gleichzeitig geht es um Korruption, Erpressung. Es geht eben um Handschuhe, die nochmal gebraucht dort hinkommen und wiederverwendet werden. Und diese Spannungsbögen schärfen aber unseren Blick hier gerade noch für die Realität. Und ein anderer sehr waghalsiger Genremix ist der portugiesisch-angolanische Film Tommy Guns. Und hier, das ist eine Geister-Zombie-Geschichte mit sehr abgefahrenen, auch gewalttätigen, eindrücklichen Bildern, die uns eben mit den Verbrechen der Kolonialzeit konfrontiert. Also das sind alles so Filme, das ist nicht Genrespiel, Spielerei, la pour la, sondern es geht wirklich um relevante Themen und ich denke, die sind eben auch für ein Publikum interessant.
Heute hatte der Film der deutschen Regisseurin Helena Wittmann, Human Flowers of Flesh, in Locarno Premiere. Wie reiht sich denn dieser Film in das experimentierfreudige Programm ein?
Also es ist auf alle Fälle kein erzählerischer Film, sondern ein Film, dessen Bilder uns mitnehmen auf eine Reise und wir wissen gar nicht, wo diese Reise eigentlich erstmal hingeht. Also und so geht es schon mit der ersten Szene los. Wir sehen eine Frau, vier Männer, sie gehen entlang an Klippen und wir gehen einfach mit. Und dann kommen wir unten am Meer an und dann sieht man das Blau des Meers und auf einmal ist da diese unbestimmte Sehnsucht zu reisen in die Ferne da und auch eine gewisse Melancholie. Und dann sitzen wir mit denen auf einem Segelboot so Richtung Afrika und es wird kaum gesprochen in dem Film, aber es werden Postkarten, Briefe, Gedichte von fremden Legionären vorgelesen. Also es geht auch so ein bisschen darum, die Heimatlosigkeit der fremden Legionäre in Szene zu setzen. Und gleichzeitig sagt die Regisseurin zu diesem Film, sie möchte uns mit auf eine Reise in die Halluzination nehmen. Und das sind tatsächlich schöne Bilder von Wellen, vom Meer, von der Wüste später, Unterwasseraufnahmen, denen man sich einfach anvertraut und man reist einfach so mit. Und das sind sicher Bilder, die so bleiben, weil sie nicht mit einer Botschaft belegt sind, sondern weil sie sowas Unbestimmtes haben, eine Sehnsucht. Man könnte auch von Stimmungsbildern einfach sprechen.
Also keine klaren Botschaften. Könnte man denn als vorläufiges Fazit festhalten, dass sich in Locarno die klassischen Narrative ja irgendwie auflösen und dass das Publikum irgendwie aufgefordert wird, seine eigenen Erzählungen zusammenzusetzen? Kann man das so sagen?
Das kann man auf alle Fälle so sagen. Und ein interessantes Beispiel ist hier noch eine hybride Form gewesen, und zwar von dem russischen Bildermystiker Alexander Sokurov, sicher der bekannteste Name im Wettbewerb. Er hat ja schon sich einen Namen gemacht mit der Tetralogie über die Macht und das Böse, der letzte Teil Faust, damit hat er in Venedig gewonnen. Und das ist jetzt ein ganz irritierender Film. Er nimmt dokumentarische Aufnahmen von Hitler, von Stalin, Mussolini, Churchill und setzt diese in eine animierte Vorhölle. Und sie reden sich alle mit Brüder an, aber trotzdem reden sie alle aneinander vorbei. Und man weiß nicht so richtig, welche Höllenkreise sich hier schließen und öffnen. Man fragt sich viel, öffnet sich für Interpretationen. Aber es gibt immer wieder dieses eine sehr denkwürdige Bild. Da stehen diese ganzen Männer wie auf einer Art Balkon und schauen auf eine Menschenmenge hinunter, die immer mehr zu einer Schlange wird. Und das ist vielleicht ein Sinnbild für Siegfried Krakauers Idee vom Ornament der Masse. Also wir sehen einen Strom eines organischen Lebens, der von diesen Männern dort oben manipuliert wird als Verschiebemasse und der höchstwahrscheinlich in den Tod läuft.
Die ersten Filme beim Filmfestival in Locarno bis zum 13. August, also bis kommenden Samstag, dauert es. Und zum Finale gibt es die Preise, die Leoparden. Wir werden darüber hier in Fazit selbstverständlich berichten. Für heute vielen Dank, Anke Lewicke. Es ist eine grausame Geschichte zwischen Ehepflicht und wahrer Leidenschaft. Katja Kabanova, gefangen in einer schrecklichen Ehe, geplagt von einer kalten Schwiegermutter. Sie gibt ihren Gefühlen nach und bezahlt den Ehebruch mit ihrem Leben. Verzweifelt stürzt sie sich in die Fluten der Wolga. Ein bewegendes Stück Musiktheater mit einer ausdrucksstarken, ungemein expressiven Musik von Leos Janáček. Am Abend hat Barry Kosky bei den Salzburger Festspielen seine Interpretation dieses Frauenschicksals gezeigt und Jörn Florian Fuchs hat die Premiere für Fazit gesehen. Herr Fuchs, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie so oft in der Oper, eine Frau muss sterben, ein tragischer Tod, der vorgezeichnet war, geradezu ausweglos, ihr Scheitern an den familiären, an den gesellschaftlich engen Strukturen. Was interessiert denn Barry Kosky, den Regisseur, an dieser Figur, an Katja?
Nun, er interessiert sich nicht nur für die Hauptfigur, sondern für alle Nebenfiguren. Auch das ist sehr, sehr, sehr präzise gearbeitet, was alle Partien betrifft. Und das zentrale Thema der Oper ist ja die Erstarrung. Das ist die Erstarrung bei manchen Protagonisten eben der Gefühle, aber auch die gesellschaftliche Erstarrung, also die Konventionen, die da eine zentrale Rolle spielen, dass es eben zu diesem tragischen Selbstmord der Hauptprotagonistin kommt. Und das findet sich wieder in der Felsenreitschule, wo das spielt, in Form des Bühnenbilds. Das Bühnenbild besteht im Grunde nur aus Figuren, also die lebenden Menschen, die lebenden Darstellerinnen und Darsteller, die tragen übrigens alle so eher schmucklose Kostüme, eher aus der Gegenwart. Die wiederum werden erweitert durch eine Vielzahl von Puppen, die mit dem Rücken zu uns stehen und die in den einzelnen Szenen immer neu arrangiert werden. Da kommt ein Vorhang und dann wird umgebaut, ganz schnell und elegant, und schon haben wir eine andere Spielszene. Mehr ist an diesem Abend eigentlich gar nicht, und es ist ein Kammerspiel in diesem Setting auf dieser riesigen Bühne der Felsenreitschule, das einfach glänzend funktioniert, dass diese Geschichte haarklein und bis in die feinsten Nuancen gut nacherzählt und auch mit einer psychologischen tiefen Dimension.
Also die Erstarrung, die Sie beschreiben auf dieser Breitwandbühne, das ist eine ganz starke Kritik an der sozialen Wirklichkeit in dieser dörflichen Gemeinschaft.
Genau, und da braucht man jetzt überhaupt nicht noch irgendwie große Leute, die sich da bewegen. Also der Chor spielt eine Rolle, der singt allerdings aus dem Off, der bewegt sich eben nicht auf der Bühne und stellt eben noch die mahnenden Stimmen dar, zum Beispiel, oder was man da sonst immer so sieht, sondern durch diese Reduktion und diese ja im Grunde skulpturale Inszenierung, durch diese Figuren, die da einfach immer wieder neu arrangiert stehen und eben die ja nicht nur uns den Rücken zeigen, sondern die frontal zu dieser Mauer, zu dieser Wand der Felsenreitschule nach hinten gerichtet sind. Das ist schon sehr, sehr stark. Die Arkaden der berühmten Felsenreitschule, die sind, das gab es in den letzten Jahren öfters, hier auch zugemauert. Also wir haben, obwohl der Raum so gigantisch groß ist, einen wirklich klaustrophoben Raum, wozu auch dazu gehört, dass mit Lichtstimmung sehr, sehr gut und konzentriert gearbeitet wird. Der einzige winzige szenische Kritikpunkt, der ist jetzt, wo ich das ausspreche, eigentlich schon gar kein Punkt mehr, aber ein Pünktchen vielleicht ist nur, dass man sich an diese Ästhetik über eine Stunde 45 ein bisschen gewöhnt und natürlich weiß, aha, die Figuren sind in der nächsten Szene ein bisschen anders arrangiert. Das ist fast weniger als ein Kritikpunkt. Das ist eine Winzigkeit für mich jetzt.
Und jetzt wollen wir natürlich gleich über die Musik auch sprechen. Elementarer Bestandteil, wesentlicher Bestandteil einer jeden Opernaufführung. Und bevor wir darüber sprechen, wollen wir ein paar Takte hören. Soweit dieser Eindruck. Herr Fuchs, das war große Geste, das war großes Musiktheater, was Sie da erlebt haben. Hat Sie das musikalisch auch begeistert?
Durch die Bank, also die Titelpartie Corinne Winters als Katja Cabanova, exzellent in allen Höhen, in allen Tiefen, mit allen Farben, die es nötig sind. Sehr schön, muss ich sagen, auch Evelyn Helicius, das ist die Cabanitscha, das ist eigentlich diese böse Figur, sozusagen der mütterliche Drachen, der diese Konvention eben auch hochhält. Die Helicius hat ja oft so ein sehr schrilles Organ, in manchen Partien geht das schon sehr, sehr an und in die Hörnerven. Hierfür ist das total gut besetzt, auch etwa David Bart Philipp als Boris. Also man könnte die Namen wirklich durchgehen. Das ist in allen Partien hervorragend besetzt. Und Jakob Hruža, der Dirigent, der die Wiener Philharmoniker hier leitet, er findet einen idealen Janáček-Ton aus meiner Sicht, der die Fülle des Wohllauts, die es da ja auch gibt bei all dieser Tragik in dem Stück, die kostet er voll aus. Auf der anderen Seite sind diese Seelenzustände, die Janáček gerade in diesem Werk wirklich in der Musik exemplarisch immer wieder ausdeutet, sind auch bis in die feinsten Details hier musikalisch interpretiert. Das ist eine rundum gelungene Produktion, die vom Publikum auch ohne jeden Widerspruch geklatscht wurde. Und damit sind wir bei dem Punkt, dass wir in Salzburg 3 große Premieren hatten, die alle 3 aus meiner Sicht sehr gelungen sind und die alle kein einziges Bu bekommen haben. Also im Vergleich zu anderen Festivals, ja, muss man sagen, ist das einfach erstmal ein Wurf.
Da haben Sie in den vergangenen Tagen ganz andere Erfahrungen gemacht.
Das ist richtig. Ich komme ja frisch aus Bayreuth von den Festspielen. Und ja, das könnte man auf verschiedenen Ebenen vergleichen, will ich jetzt gar nicht tun. Aber das in Salzburg sind wirklich im Wortsinne Festspiele, wo einfach alle Parameter stimmen. Mhm. Und selbst wenn bei den folgenden Aufführungen, es gibt ja noch eine Neueinstudierung der Aida etwa von Shirin Neshat, selbst wenn da das ein oder andere vielleicht nicht ganz so ist, diese Festspiele sind im Grunde mit den 3 wesentlichen Premieren jetzt einfach sehr, sehr erfolgreich, egal was noch kommt in diesem Sommer.
Barry Kosky inszeniert, Jakob Hruscha dirigiert. Katja Kabanova von Leos Janáček und unser Rezensent war Jörn Florian Fuchs. Und nun Ulrike Timm mit ihrem Blick in die Feuilletons.
Eine Woche Bayreuth ist vielleicht der einzige Jungbrunnen, den es tatsächlich gibt auf der Welt. Es ist ein Ort, der so nah und doch so weit fort ist, wo man sich zur Festspielzeit immer und jederzeit und überall in jedes Gespräch am Nachbartisch einmischen kann, solange es um Wagner geht. Und es geht immer um Wagner. Peter Huth von der Welt hat seine Arbeitswoche in Bayreuth genossen, auch wenn das Publikum den neuen Ring dort so niedergemacht und ausgebuht hat, dass irgendwann sogar die Security gefordert war, weil sich Fans und Gegner des jungen Regisseurs Valentin Schwarz in die meist schon recht schütteren Haare gerieten. Ob dieser Ring zu retten ist, wissen die Götter, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. In der Frankfurter Allgemeinen berichtet Opernkritiker Jan Brachmann von einem Vulkan angestauter Wut. Eine Hinrichtung, nichts sonst. Das Publikum im Festspielhaus von Bayreuth geißelt und köpft akustisch das Regieteam. Oha. Also, es war wohl wirklich allerhand los. Gelobt wird die musikalische Leistung, vor allem die des Dirigenten Cornelius Meister, der sich mit jedem Abend steigern konnte. Die Musik stiftet eben doch ihren eigenen Sinn. Nach insgesamt 16 Stunden Ring von Richard Wagner aber kann man sich vielleicht wirklich nur noch die Kante geben, egal wie es war. Wir tun das mit Blick in die Feuilletons auf gleich zweierlei Art. Im Dienst des kultivierten Durstes, so ist ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen überschrieben, der die Hochschule Geisenheim besingt, im Rheingau gelegen und wohl nicht nur für Jakob Strobel Iserra, eine Art Oxford in der Welt des Weines. Diese Hochschule für Kenner bewahrt alte Sorten, steckt den richtigen Wein auf robuste Unterlagsreben, sie lehrt die Kunst des Riechens und des Schmeckens und sie hat eine lange Geschichte. Man macht seinen Hochschulabschluss in Kellerwirtschaft oder Weinbau und pflegt natürlich internationale Kooperationen mit Wien, Montpellier, Kopenhagen, Helsinki, Zagreb, Bologna. Und dann folgen allen Ernstes noch komplette 2 Zeilen mit Städten, in die das Geisenheimer Wein-Know-how abfließt. Im Keller gibt es eine Schatzkammer mit den besten Gewächsen der ehemaligen für gesellige Alumni-Runden. Das passt, sagt die FAZ, zum ganz besonderen Wesen der Hochschule Geisenheim, der wohl einzigen Universität hierzulande, in deren Mensa Wein ausgeschenkt wird. Darüber darf man wohl auch nur im Sommer in dieser Länge schreiben, aber es liest sich trotzdem vergnüglich. Aber wir hatten Ihnen ja gleich den doppelten Absturz versprochen. Und so geht es weiter zur Neuen Zürcher Zeitung, die eine komplette Seite räumt für ein Gespräch mit Klaus St. Reiner, der zu den bekanntesten Bartendern Deutschlands gehört und für alkoholfreie Cocktails nur Verachtung übrig hat. Zitat: Eine Bar, die keinen Alkohol ausschenkt, ist wie eine Apotheke, in der es nur Placebos gibt. Was bekomme ich, wenn ich einen alkoholfreien Gin bestelle? Wasser mit Aroma, im Grunde eine Art Tee. Der kostet aber so viel wie ein echter Gin, manchmal sogar mehr. Natürlich kann jeder trinken, was er will, aber mich stört der Beschiss, sagt Klaus St. Reiner. 40 Euro für 0,7 Liter Tee. So einen Mist wird es in meiner Bar nie geben.
Ein guter Rausch will ehrlich erarbeitet sein und muss sich langsam steigern, lernen wir in der Neuen Zürcher Zeitung, auch wenn das mit zunehmendem Alter schwieriger wird. Bartenders Erfahrung, ab dem 40. Lebensjahr wird der Kater von Jahr zu Jahr schlimmer. Das ist wie beim Sport. Der Körper kann die Leistung irgendwann nicht mehr bringen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Ulrike Timm. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.